Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Dieser Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Also ich bin dann schon so in einer depressiven Phase, auch ohne den Medikament bekommen, also gebraucht habe. Wenn man so stark untergewichtig ist, dann wirkt sich das auch physiologisch auf Psyche aus, dass man das so ein bisschen die Glückshormone und die positiven Gefühle einfach auch wirklich nicht mehr so hat, neben dem, dass das Leben, wenn man so untergewichtig ist und nicht mag, auch nicht so sehr lebenswert erscheint. Ja, ist mir doch wirklich sehr, sehr schlecht gegangen.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Tabea Germann ist ein ruhiges, angepasstes Kind. Sie fällt nicht auf, weder besonders negativ noch besonders positiv. Als Jugendliche weiss sie selber nicht genau, wer sie ist und versucht, über den Körper mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mehr Kontrolle zu bekommen. Bis die Magersucht sie ihre Kontrolle hat. Es dauert 10 Jahre, bis sich Tabea wieder herauslösen aus der Essstörung. Aber es kommen weitere Hindernisse dazu. Der Tod von ihrem Freund, später die Frühgeburten von ihren Kind und schließlich auch der Tod von ihrer Mutter, die immer ein Ort von Trost und von Hoffnung war für sie. In all diesen Herausforderungen merkt Tabea aber, dass sich in ihr ein Grundvertrauen hat geformt, dass sie Stürme im Leben kann überwinden kann. Genau das möchte sie auch ihren Kind weitergeben. Davon erzählt sie uns hier im Vis-à-vis. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, bist du mit dabei.
Herzlich willkommen, Tabea Germann.
Ja, merci.
Danke, dass ich bei dir daheim sein darf. Ich darf dich auch besuchen in Gümligen zu Bern. Dein Mann und deine Tochter sind aus dem Haus, damit wir da unsere Ruhe haben, weil du hast das recht belebt daheim, oder? Mit 3 Kindern.
Und 2 Katzen.
Und 2 Katzen, genau, die hören wir dann vielleicht. Die sind nämlich da im Umgekumpen.
Ja.
Ja, erzähl, wer bist du? Mit wem lebst du in dieser Wohnung?
Also ich bin 41. Ich komme ursprünglich aus Basel, habe dann den Jonas, meinen Mann, kennengelernt, hier auf Bern, Gümligen gezügelt. Mhm. Wir haben 3 Kinder im Alter zwischen 3 und 8. Also der Älter wird jetzt nächste Woche 8. Wir leben hier in dieser schönen Wohnung seit ungefähr 1,5 Jahren, wo wir ein bisschen mehr Platz haben.
Mhm.
Und ja.
Das heisst, das ist eine intensive Phase in deinem Leben, oder? Mit 3 Kindern in diesem Alter.
Ja, doch, sie brauchen eben schon noch recht. Genau, starke Gefühle, grosse Meinungen und wie die Sachen sind, wie das Leben sehr funktionieren und dem immer wieder gut können zu begegnen, Emotionen können auffangen und helfen, regulieren, die eigenen Emotionen auch können regulieren. Ja, das ist schon ein turbulenter Alltag, manchmal, aber schön.
Kann ich sehr gut
machen. Turbulent.
Ja, du erzählst uns ein bisschen aus deinem Leben. Hast viele Herausforderungen, auch Schicksalsschläge erlebt, hast eine Krankheit überwunden, eine Essstörung überwunden. Da erzählst du uns ein bisschen darüber und auch, wie es dir heute mit dem ergeht, was es heute noch für dich bedeutet. Oder ja, wie du heute mit 41 dastehst und vielleicht auch eben im Begleiten von deinen Kindern, was dir dort wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch Einfluss hat, oder? Was du dort in deiner eigenen Geschichte erlebt hast. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen zurück in deine eigene Kindheit. Wie bist denn du als Kind aufgewachsen?
Ich hatte eine sehr behütete Kindheit gehabt. Eine glückliche Kindheit, würde ich auch sagen. Ich bin in Basel aufgewachsen, zusammen mit der jüngeren Schwester, 2 Jahre jüngeren Schwester. Wir sind dort in eine EMK-Gemeinde gegangen. Ich bin in die Jungschar gegangen. Also ich hatte Teil vom Gemeindealltag beim Glauben auch aufgewachsen.
Mhm. Also EMK heisst?
Evangelisch-Methodistische Kirche.
Ja, ist eine freie Kirche.
Ist eine freie Kirche, ja. Mhm.
Das heisst, der Glaube, christlicher Glaube ist in deiner Kindheit ein Thema gewesen, in deiner Familie ein grosses Thema gewesen.
Ja, es war ein grosses Thema gewesen. Meine Grosseltern waren Pfarrersleute.
Ja.
Und ich bin mit dem aufgewachsen. Von Anfang an war das so ein Thema gewesen.
Und was bist du für ein Kind gewesen? Wie würdest du dich beschreiben?
Sehr ruhig und angepasst. Also man sagt, ich hatte nicht wirklich eine Trotzphase gehabt. Ich kann mir es nicht so vorstellen, aber es wird immer wieder so erzählt. Ich war nicht auffällig, eher, eher ruhig. Ich habe eher ein bisschen gemacht, was so die anderen von mir gedacht haben. Es hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben und es war so ein kleiner Weg gewesen, durchs Leben zu gehen. In der Schule war ich auch immer sehr brav und habe gemacht, was man von mir wollte. Und es war nicht überall die Beste gewesen, aber doch eher so ein bisschen ehrgeizig in der Schule auch.
Mhm. Und wie hast du dich so gefühlt? Kannst du dich erinnern? Also wie war es für dich? Bist du unsicher gewesen? Bist du ängstlich gewesen? Oder bist du einfach so? Bist du einfach ruhig? Und
ich glaube, ich bin einfach eher ein ruhiger Typ. Also ich habe nicht irgendwie Angst vor meinen Mitschülern oder so gehabt. Nein, eigentlich nicht.
Mhm. Ist ja auch deine Persönlichkeit.
Ja, genau. Ich mag mich schon erinnern, dass ich manchmal mir gewünscht hätte, ein bisschen mehr im Mittelpunkt zu stehen. Vielleicht nicht im Mittelpunkt selber, aber so ein bisschen gehört werden, mehr, ein bisschen mehr beachtet zu werden. Auch. Ich mag mich auch erinnern an Situationen, wo Leute verschrocken sind, wie ich plötzlich nebendran gestanden bin. Ich habe mich manchmal so nicht wahrgenommen gefühlt. So. Genau. Aber sonst bin ich eigentlich nicht gross unzufrieden gewesen mit meinem eher natürlichen, der natürlich im eher ruhigen Naturell.
So. Mhm. Und gleich, irgendwann war eine Unzufriedenheit da, die dich eben auch in eine Magersucht getrieben hat oder in eine Essstörung. Kannst du uns dort etwas erzählen? Wie hat sich das entwickelt?
So ungefähr mit 15 hatte ich irgendwie so ein das Gefühl, ich würde ein bisschen besser vielleicht auch mit den Buben nachkommen, wenn ich etwas schlanker wäre. Ich war nicht wirklich übergewichtig, aber so ein bisschen auch nicht gerade Modelmasse. Und ich dachte, ja, ich würde vielleicht ein bisschen mehr noch zum inneren Kern, also von der Klasse gehören, wenn ich einfach ein bisschen mehr dem Schönheitsideal würde entsprechen. Und habe dann angefangen, sehr aufs Essen zu schauen. Eigentlich nur, ja, ich habe für halb so viel gegessen, keine süßen Getränke, nichts Süßes mehr. Da ist dann sehr schnell das Gewicht runter. Und ich habe dort auch gute Rückmeldungen bekommen. Auch du siehst gut aus und so. Ich habe mich sehr bestätigt gefühlt auch. Und dann hat es dann aber irgendwann eine eigene Dynamik entwickelt, wo ich dann nicht mehr so im Griff hatte. Und irgendwie, es hat sich alles nur noch ums Essen beziehungsweise ums Nicht-Essen gedreht. Und auch irgendwie das möglichst irgendwie können verstecken, Situationen umgehen, wo man irgendwie zusammen gegessen hat. Und es ist mir dann auch psychisch immer schlechter gegangen. Man ist sehr isoliert halt auch, wenn man Situationen oder ja, zusammen essen aus dem Weg geht, dann ja, wird man einfach auch isolierter. Wenn nicht so viel ist, wir können zusammen eine Glasse essen oder in der Body oder irgendwie so. Es gibt so viele Situationen, wo man dann zusammen isst. Und dann bin ich halt dann sehr fest aus dem Weg gegangen und dann halt auch sehr einsam geworden auch. Und auch heisst, depressiv. So.
Ja, also das heisst, du bist jetzt nicht in eine Body gegangen, wo du gewusst hast, vielleicht isst man dann dort noch.
Ja, dann bist du dann ganz aus dem Weg. Ja.
Und das hat man ja sicher wahrgenommen in deinem Umfeld, oder? Wie ist da die Reaktion darauf gewesen?
Also ich habe dann schon auch Rückmeldungen bekommen, ich musste dann aber aufpassen und da ja, geht es dir gut. Und so, und meine Eltern haben dann schon recht früh reagiert. Der damals noch Kinderarzt, bin noch nicht volljährig gewesen, hat dann empfohlen, mich so in eine anthroposophische Klinik zu tun. Und das ist dann ganz, ganz eine schwierige Zeit geworden. Er hat es gut gemeint, so bin ich mir sicher, aber dort bin ich eingeschlossen gewesen, in einem Zimmer. Ich habe nicht raus dürfen, ich habe nicht dürfen mit meinen Eltern Kontakt aufnehmen, also nicht dürfen telefonieren, mitnehmen oder besuchen. Ich weiß nicht, ob die Ärzte gefunden haben, das Problem ist wahrscheinlich die Familiendynamik oder irgendetwas. Sie haben mich dort einfach ein bisschen isolieren, aber das ist dann, ich würde sagen, fatal gewesen, so für einen 16-jährigen Menschen, wenn man so zusätzlich noch mehr isoliert wird. Ich hatte dort wirklich mega Heimweh gehabt. Und
wie lange warst du dort?
9 Wochen bin ich dort. Ja. Sie haben dann schon gemerkt, es ist wirklich mega schlecht gegangen, dass wenigstens so einmal in der Woche telefonieren und dann mit der Zeit haben dann die Eltern einmal dürfen besuchen, dass das wie ja, einfach nötig ist. So schwer, ich glaube, ich weiss nicht, was ist passiert.
Also es hat dir nicht viel geholfen, der Aufenthalt?
Nein, es hat noch schlimmer gemacht. Es hat mich noch mehr, wie gesagt, isoliert und auch so ein bisschen noch mehr in das Krankheitsbild wie eingedrängt irgendwie. Also es hat mir nicht rausgeholfen, sondern einfach noch mehr, wenn man so allein den ganzen Tag mit seinen Gedanken ist, das hilft eigentlich nicht wirklich. Und wenn ich dann rausgekommen bin, bin ich zwar gewichtsmässig so einigermaßen okay unterwegs gewesen, einfach müsste, wenn ich gewusst habe, wenn ich ein bisschen zunehme, dann komme ich da wieder raus. Aber wirklich besser ist mir dann psychisch nicht gegangen.
Mhm. Das heisst, es ist nicht weitergegangen? Also bist du ja, wieder in die gleichen Muster reingefallen?
Ja, es hat dann sogar erst richtig schlimm werden, körperlich auch. Also ich habe dann nochmal ganz stark abgenommen, bin ich um die 40 Kilo schwer gewesen. bei 1,75 ist das schon recht wenig.
Mhm.
Und habe dann auch die Schule müssen abbrechen, weil ich kaum mehr Stegen laufen und mit Tor strehlen oder einfach den Alltag bewältigen, ist nicht mehr gegangen. Und dann haben mich die Eltern natürlich auch wieder zum psychologischen Dienst gebracht. Und ich habe mich dann aber können wehren, dass ich nicht wieder stationär behandelt werden wollte. Und sie war einverstanden, die Psychologin, einfach unter der Bedingung, dass ich irgendwie, ich weiss nicht genau, 500 Gramm pro Woche muss zunehmen und immer jede Woche auf die Waage müssen. Und solange ich in diesem Schema geblieben bin, habe ich nicht müssen in die stationäre Behandlung gehen. Und dort habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr gegessen, einfach damit ich da, dass auf dem Zettel dann das Gewicht gestanden ist, schon müssen draufstehen. Mm. Aber wie gesagt, so die psychische Komponenten oder der Grund oder das Gewicht ist so ein bisschen wie der Eisberg, aber das Problem wirklich darunter, das ist mir nicht wirklich angegangen. Mm. Dort habe ich nicht, dort ist es mir nicht besser gegangen.
Und was würdest du sagen, was ist der Eisberg oder das, der grosse Klotz unten dran gewesen?
Ich habe so ein nicht genau wissen, wer ich bin und vielfach auch anderen wollen gefallen, wie mir das irgendwie Bestätigung gegeben hat oder vielleicht auch so ein bisschen richtig, so wie, wer bin ich. Und das war die Magersucht schon eine Art Rebellion gewesen, so selber zu bestimmen, was ich mache, beziehungsweise dass ich nicht esse, da kann mir jetzt niemand reinreden. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich Kontrolle kann haben über mein Leben, mit dem von niemandem Melodie reden, mhm. ist so eine Art eine Selbstbestimmung gewesen und eine grosse Sehnsucht nach wer bin ich, nach angenommen sein und nach gehört und gesehen werden.
Und das heisst, sonst im Leben hast du dich recht fremdbestimmt gefühlt?
Ja, wobei ich dort muss sagen, dass es weniger von außen würde ich sagen, wie gekommen ist im Sinne von, dass mir Leute hätten manipulieren oder mir die ganze Zeit gesagt hätten, was ich muss machen. Ich habe mehr das Gefühl, dass es vielleicht von früher Kindheit her eine Art Bewältigungsstrategie war, wenn ich mich im Leben zurechtfinde. Wenn ich gemerkt habe, wenn ich immer schön mache, was die anderen sagen, ist alles so ein bisschen einfach. Da haben mich alle gern und ich falle nicht auf und ich komme so gut durch, bekomme viel Bestätigung, aber halt alles so ein bisschen von außen, nicht von mir her. Also nicht, dass ich mir selber Bestätigung geben kann, sondern dass andere mir Bestätigung geben. Du bist gut und du machst es gut und wir haben dich gern.
Mhm.
Also ich hatte nicht Eltern, die mega streng waren und mir alles vorgesagt hätten oder so, gar nicht. Ich glaube, es war mehr so ein bisschen eine Strategie, die von mir aus kam. Ich hatte das Gefühl, ja, so kommt es gut, wenn ich mich so angepasst bin.
Du warst noch 40 Kilo, hast die Schule müssen abbrechen. Es ist wirklich, also das Leben hast du nicht mehr aufrechterhalten oder den Alltag hast du nicht mehr aufrechterhalten. Wie ist dir emotional gegangen mit dem?
Also ich bin dann schon so in einer depressiven Phase, auch ohne den Medikament gebraucht habe. Wenn man so stark untergewichtig ist, dann wirkt sich das auch physiologisch auf Psyche aus, dass man das so ein bisschen die Glückshormone und die positiven Gefühle einfach auch wirklich nicht mehr so hat, nebst dem, dass das Leben, wenn man so untergewichtig ist und nicht mag, auch nicht so sehr lebenswert erscheint.
Mhm.
Ja, ist mir doch wirklich sehr, sehr schlecht gegangen.
Wie alt bist du denn noch etwas? Ist es um die 18
Jahre? Ja, so 17, 18 rum. Ja.
Ja. Und du bist recht lang in dieser Magersucht gefangen gewesen, oder etwa 10 Jahre. Wie müssen wir uns die 10 Jahre vorstellen? Also hast du dann wieder irgendwie in eine Schule gehen können? Hast du eine Ausbildung machen können? Oder bist du auf Standby gewesen? Oder wie haben die 10 Jahre ausgesehen in dieser Magersucht?
Ja, dann, als ich abgebrochen habe, habe ich ein Jahr Pause gemacht und dann auch psychologische Betreuung mehr oder weniger erfolgreich gehabt und bin dann auf Kanada 3 Monate gegangen. Kanada war irgendwie so mein Traumland gewesen. Ich konnte dort auf einer Farm mithelfen. Ist nicht unbedingt gegangen, aber ja, ich war dort gewesen. Und das hat mir irgendwie auch gut getan, vielleicht gleich auch ein bisschen Distanz von zu Hause zu haben, ein bisschen, ja, für mich zu sein. Vom Essen her ist mir dort nicht wirklich besser gegangen, aber ich habe mich dort irgendwie sonst hat sich gut angefühlt, so die 3 Monate. Ich hatte zwar schon Heimweh gehabt, aber es ist irgendwie so eine gute Sache gewesen. Und ich glaube, von dort an ist dann auch so ein bisschen langsam so ein bisschen mit Berg- und Talfahrt ein bisschen besser gegangen. Auch in das Schulhaus gewechselt also ja, Klasse- und Schulhaus dann. Und auch eine andere Psychologin hatte, und ich dann schon ein bisschen stabiler auch unterwegs war. Ich bin noch nicht weit davon entfernt, von gesund, aber stabil, nicht mehr so eine Abwärtsspirale auf einem ganz tiefen Niveau, stabil. Und dann habe ich dann mit der Hotelfachschule angefangen. Und dort in einem Praktikum habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt. Ich habe dort im Service-Praktikum gemacht, er in der Küche. Und dort würde ich sagen, jetzt so ein bisschen das mit der Lebensfreude und mit dem Geniessen wieder so ein bisschen angefangen zu keimen. Also, noch nicht gerade aufblühen, aber so ein bisschen, es hat sich einfach etwas tun in mir drin.
Also das heisst, du hast wieder etwas können essen oder mal etwas trinken.
Ja.
Und das geniessen und nicht unbedingt rechnen, wie viele Kalorien das sitzen sind.
Ja, genau. Genau. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich dann auch ausgezogen von daher, also meine Wohnung gehabt. Ich mag mich noch erinnern, genau an das Gefühl, also die erste Wohnung können einrichten, das war eines der Highlights von meinem Leben gewesen. Nebst die Kinder auf die Welt sind und die Hochzeit natürlich, aber das war wirklich so ein Highlight gewesen. So ein mein eigenes Zuhause dürfen nach meinen Vorstellungen einrichten, so kleine Sachen, oder kleine Sachen, für den mehr gross, aber das hat auch geholfen. So.
Das ist auch etwas Ähnliches, oder? Das ist auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit, Kontrolle, übernehmen, selber entscheiden, so wie will ich was haben. Das ist ein ähnliches Gefühl.
Ja, genau. Ja.
Findet euch ein neues Wunschauto. Ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra. Wir haben für euch über 100 Lagerfahrzeuge parat. garagereusser.ch/fahrzeug. Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Eure Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch/fahrzeug.
Nachher ist aber dort wirklich auch wieder ganz krasser Schicksalsschlag gekommen. Der Freund, den du dort hast lernen kennen, der dir auch wieder so ein bisschen Genuss und Lebensfreude verholfen hat, der ist in einem tödlichen Unfall ums Leben gekommen. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen, was ist genau passiert?
Ja, also ich mag mich noch gut erinnern, ich war dort am Arbeiten, dort in einem Alters- und Pflegeheim ist eine Restauration. Den Bereich geleitet, bin gerade so von der Küche rausgekommen und dann sehe ich die Militärpolizei, die vorne dran steht. Ich habe die gar nicht wirklich wahrgenommen, so ein bisschen, das hat überhaupt nicht ins Bild sonst vom Arbeiten passen. Dann haben sie dann mir gerufen und gedacht, okay, irgendetwas ist passiert. Und Werni, so hat er geheissen, mein damaliger Freund, seine Mutter ist auch noch dort gewesen und ich habe gemerkt, ja, irgendetwas ist nicht gut. Und dann sind sie mit mir zusammen in ein Sitzungszimmer und haben mir eben gesagt, dass er mit einem Auto in eine Hauswand eingefahren ist. Wir haben noch nicht gewusst, genau warum. Und eben, dass er ums Leben gekommen ist. Und das war ja schon sehr ein riesiger Schock gewesen. Ich habe schon sehr, sehr fest an ihm gehangen. Auch wir wollten zusammenziehen. Er ist im Militär. Als Hauptfeldwebel, also Berufsmilitär gewesen, das heisst immer nur am Wochenende daheim und ist irgendwie kurz davor gewesen, eine Kochlehre weiterzumachen. Also das hat bedeutet, dass wir wieder mehr so ein bisschen hätten können zusammen sein und kurz bevor das quasi eingetroffen ist, ist er dann eben tödlich verunglückt und das hat schon mein ganzes Leben, auch mein Glaubensleben ganz schwer auf die Probe gestellt wieder.
Was heisst das, dein Glaubensleben auf die Probe gestellt?
Also ich habe vorher, obwohl ich eigentlich so im Glauben aufgewachsen bin, ist immer Bestandteil vom Leben gewesen, aber nicht so tief. Also ich bin ein ungerades Mal in den Gottesdienst gegangen oder in einen Hauskreis, jetzt so in dem Alter, wo mein Freund dann ums Leben gekommen ist. Und ich hatte nicht so einen Glauben gehabt, der getragen hat durch so eine Situation. Und dann habe ich Gott sehr angeklagt. Also ich habe gesagt, jetzt bin ich so lange in dieser Magersucht innen so tief durch müssen und jetzt nimmst du mir quasi das Einzige, Einzige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen das, was mir so ein Fels ist in meinem Leben, nimmst du mir jetzt auch noch weg. Und das hat mir schon sehr viel mit mir gemacht. Ich habe sehr, sehr angeklagt und dann können wirklich beten, Gottesdienst gehen schon gar nicht. Das ist wirklich, ja, da hat eine grosse Krise, dann Glaubenskrise auch gekommen.
Wie bist du mit dem umgegangen? Also, hast du darüber reden mit anderen Leuten, oder?
Also, ich bin zu dieser Zeit zu einer Psychologin. Also es ist jetzt ein anderer Bereich, mehr von der psychologischen Seite her, aber mich sehr unterstützt hat, eine Verhaltenspsychologin, die mich auch in dieser Trauer hat können auffangen und stabilisieren. Ich bin zu ihr wegen der Magensucht, aber natürlich hat sie das dann auch aufgegriffen. Und das hat mir sicher dort geholfen, auch wieder so ein bisschen stabil können zu sein. Aber dann haben auch, weiss ich, dass viele Leute für mich gebetet haben. Und in dieser Gemeinde, wo ich sporadisch mal gegangen bin, hat es ganz treue Frauen gehabt, die immer mal wieder mich gefragt haben, wie geht's mir, oder kommst du einen Kaffee trinken oder so. Dann meine Mutter sicher auch, meine Eltern, wo ich das auch konnte platzieren. Ich habe mit meiner Mutter sehr viele so Gespräche gehabt. Ihr konnte irgendwie alles können sagen. Ich konnte ihr sagen, dass ich Gott jetzt gerade ganz schwierig finde und so. Und ich konnte das wirklich bei ihr können platzieren. Und das hat sicher auch geholfen, das dürfen ehrlich sein und gleich einen Ort zu haben, wo man dann gleich für mich ist und mit mir durch die Zeit durchgeht.
Mhm.
Ich bin dann gleich auch wieder mal in einen Gottesdienst. Das hat mich nicht ganz nachgelassen, nicht ganz losgelassen. Und dort beim einen Gottesdienst ist so ein Worship-Lied gekommen, das so ein bisschen frei übersetzt hat. Frei übersetzt heisst, egal was passiert in meinem Leben, du nimmst mir, du gibst mir und du nimmst mir, aber ich will mich entscheiden, ich will bei dir bleiben. Mein Herz entscheidet, ich will bei dir bleiben. Und das hat sehr fest etwas in mir wie ausgelöst, wie ich verstanden habe. Das Leben, das macht man manchmal so, Höhen- und Talfahrten, und es geht einem wunderbar, und dann hat man wieder schwierige Lebenssituationen, aber das ändert nichts an Gottes Liebe für mich. Und soll auch nichts ändern an meiner Liebe zu ihm. Quasi so ein bisschen wie das, egal was in meinem Leben passiert, er ist für mich und ich will an dem festhalten. Das war so ein Schlüsselmoment in meiner Glaubenskrise.
Mhm. Also das ist etwas, was du wahrscheinlich tief empfunden hast, oder? Ich kann mir vorstellen, so rein über die Logik, rein über den Verstand funktioniert ja das nicht. Dass du kannst sagen, so jetzt entscheide ich mich, an Gott festzuhalten, oder? Also was ist da in dir innerlich passiert? Kannst du das beschreiben?
Also es ist schon ein starkes Gefühl gewesen von Gott hat mich wirklich gern. Und ich glaube, aus dem heraus, es ist glaube schon auch eine kleine Kopfsache, sich dafür zu entscheiden, Gott meint es gut. Ich meine, das Herz macht vielleicht nicht immer mit, vor allem bei so krassen Schicksalsschlägen hat man glaube schon auch der Kopf, ist auch eine Kopfsache gewesen, wo mir so ein bisschen geholfen hat. Nein, ich entscheide mich, wie Vergebung oder andere Themen im Glaubensleben, sie haben ja manchmal auch mit der Entscheidung vom Kopf zu tun, und das Herz kommt dann manchmal mit, manchmal auch umgekehrt, aber ich glaube in dem Fall ist es wirklich das geliebte Fühlen gewesen von Gott und gleichzeitig eine Entscheidung, ich will jetzt einfach festhalten an dem, auch wenn mein Herz mal sich ganz frustriert fühlt und traurig und allein gelassen, ich weiss es, dass er mich gerne hat und für mich ist.
Was hat es mit deiner Magersucht gemacht? Also, hat es dich wieder wie ein bisschen zurückkatapultiert, wenn das Fundament oder der Berg oder der Fels, den du vorher so beschrieben hast, weggeht? Kann ich mir vorstellen, dass das wieder ein grösseres Thema wird?
Ja, es ist auf jeden Fall wieder schwieriger geworden. Ja. Bin nicht mehr ganz so tief gefallen wie dort so mit 17, 18. Ich wollte dann aber irgendwie einfach auch so ein bisschen an dem, was ich gelernt habe, mit dem Werni zusammen zu geniessen. Und ich dachte, ich wollte ihn so ein bisschen durch das ein bisschen wie in meinem Leben in Erinnerung behalten, durch das zusammen geniessen und das Essen geniessen oder mir etwas Gutes zu tun. Das hat sicher geholfen auch. Und die Therapeutin, die ich vorher erwähnt habe, das war wirklich eine sehr eine gute Sache gewesen. Dort, sie hat weniger mehr auf meiner Kindheit oder Vergangenheit so ein bisschen dort rumgewühlt, sondern mehr, ja, jetzt das Problem, in Migros zu gehen und ein Joghurt zu kaufen. Ich muss alle anschauen und schauen, wie viele Kalorien sie da haben. Das ist jetzt mein Problem. Wie löse ich das? Also so ein bisschen wie im Moment in diesen Herausforderungen, wie kann ich denen begegnen? Und das hat schon sehr, sehr viel geholfen. Und auch, dass ich dann ein bisschen mehr durch das Erlebnis, das ich hatte in dem Worship-Gottesdienst, mehr auch wieder in die Gemeinde gegangen bin und einfach dort wieder mehr Fundamente haben dürfen, was den Glauben anbelangt.
Vielleicht noch ganz kurz, du hast ein Worship-Lied erwähnt und Worship-Gottesdienst, das ist Für die, die sich nicht so auskennen im Kirchlichen, das sind Anbetungslieder oder eben Anbetungsgottesdienste, die eben wahrscheinlich in dieser Freikirche, wo du bist, gefeiert worden sind, wo es wirklich einfach fest darum geht, Lieder zu singen und mit Musik so wie zusammen vor Gott zu kommen und zu singen. Du hast nachher Schritt für Schritt Freude gefunden in deinem Leben, oder? Du hast Schritt für Schritt wirklich in ein gutes Leben gefunden, auf einen sicheren Boden. Was waren das für Schritte, die du da siehst, die dir geholfen haben, wo du gegangen bist?
Sicher in mehreren Bereichen. Ich hatte einen ganz tollen Job gehabt, in diesem Altersheim. Ich hatte dort wirklich der ganz tolle Chefin. Das Arbeiten ist so ein bisschen fast das Zentrum geworden von mir, aber das Zentrum von meinem Alltag, nicht von meinem Gefühlsleben, aber so von meinem Alltag. Ich bin mega gerne arbeiten. Ich hatte einen tollen Job gehabt und habe auch angefangen mit Pilates und Fitnessstudio. Pilates hat mir sehr fest geholfen, also meinen Körper wahrzunehmen und mich wieder wohl zu fühlen in meinem Körper, so ja, das Körpergefühl zu verbessern. Dann, als ich ins Fitnessstudio gegangen bin, dort ist es dann nochmal ein bisschen mehr geworden, vielleicht fast schon ein bisschen in eine negative Richtung, dass ich dann sehr wieder, nicht gerade wie so kontrollierend beim Essen, aber so ein bisschen dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, und wenn mir jemand gefragt hat, gehen wir eins ziehen, und ich fand, ja, ich weiss nicht, hätte ich eigentlich jetzt ins Fitnessstudio wollen, dann habe ich dann schon gemerkt, es hat wieder so ein bisschen wieder eine negative Tendenz, und dann habe ich dann aber Jonas kennengelernt, und dann ist das sowieso nochmal ein anderes Lebenskapitel. Hat dann aufgeschlagen. Also der Jonas ist mein Mann, den wir geheiratet haben.
Du hast den Jonas kennengelernt. Wie ist das gekommen? Erzähl. Das ist immer schön, eine Liebesgeschichte.
Ja, also wir haben uns nicht sehr romantisch im Internet kennengelernt. Ich bin nicht so eine extrovertierte Person und so Ende 20 auf jede Party oder von Gemeinde zu Gemeinde, um wie man jemanden kennenlernen. Also ich habe so ein bisschen wie Bedürfnis gehabt, ich wollte eigentlich in der Leiter durchs Leben gehen. Kurz nach dem Tod von meinem Freund habe ich gefunden, nein, ich hatte mal zwei Katzen, die habe ich jetzt auch, aber sicher nicht nochmal eine Beziehung. Aber das hat sich jetzt zum Glück auch geändert. Und weil ich nicht so irgendwo in einer Gemeinde oder so denke, dass ich jemanden kennenlernen könnte, habe ich gedacht, ja, probieren wir es mal im Internet auf einer christlichen Dating-Plattform. Und dann hat er hat das Foto hat mich sehr angesprochen. Ich war immer wieder auf seinem Profil. Er hat mich nicht getraut, zuerst zu schreiben. Und er hat dann gemerkt, dass ich die ganze Zeit auf seinem Profil bin. Und er hat dann den ersten Schritt gemacht und mir dann einmal geschrieben. Und dann haben wir uns getroffen am Bahnhof zu Basel und sind dann durch die Stadt Superman-Film schauen im Kino. Und so hat es angefangen.
Genau. Das heisst, es ist eines deiner einzigen Dates, die aus dieser Online-App entstanden
ist? Nein, es hat noch andere vorher gehabt, aber von Anfang an war klar, es ist für beide Seiten so. Nein, eher nicht.
Und beim Jonas war es anders, das hast du von Anfang an gemerkt?
Ja, ich glaube schon, es war anders. Ja, es hat sich anders angefühlt. Und als ich ihn so die ersten paar Mal getroffen habe, irgendwie, es war nicht so das nervöse, verliebt, oder so die nervöse Schmetterlingsgefühl gewesen, sondern so ein tiefer Frieden. Irgendein Gefühl. So ein das Gefühl gehabt, das ist er. So ein genau. Bei ihm ist es ein bisschen anders gegangen. Genau, es würde jetzt sicher zu weit führen. Aber ja, ich habe so diesen tiefen Frieden gehabt.
Er hat nicht das Mikrofon, du bist am Mikrofon. Deine Geschichte gehören.
Genau, ich habe so wirklich einen tiefen Frieden gehabt. Einfach, dass es der Richtige ist. Es war nicht so eine nervöse Sache gewesen, genau. Und dann an einem Konzert, wir haben sehr gerne Musik, sind sehr gerne, bevor wir Kinder haben. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, an Konzert gegangen. Und dort an dem einen Travis-Konzert Schaffhausen, es ist so bei einem Lied, das wir beide gerne haben, hat er einfach so ein bisschen meine Hand genommen und haben gewusst, ja, jetzt ist er auch so weit. Genau, ja. Und dann, seitdem sind wir zusammen, haben dann ein Jahr darauf, wir sind in London verlobt und dann ein halbes Jahr darauf geheiratet. Und das ist vor gut 10 Jahre, jetzt knapp 11 Jahre her. Genau, seitdem sind wir zusammen unterwegs.
Und wie würdest du ihn beschreiben? Was ist er für ein Typ Mensch?
Er ist eher ein ruhiger, ein überlegter, sehr logisch denkender, aber gleich auch einfühlsam, sanftmütiger, humorvoller Mann.
Der hat mittlerweile 3 Kinder bekommen, der hat Familie gegründet. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Was hat das Mami-Werden mit dir gemacht?
Also ich muss vielleicht so sagen, ein Kind haben hat jetzt nie, vielleicht hat es auch mit meiner Krankheitsgeschichte zu tun, so ein bisschen zu meinem Lebenskonzept. Es gibt so solche, die schon recht früh wissen, ja, dann mal Kind und so. Und bei mir ist das nie so gewesen. Der Wunsch, Kind zu haben, ist erst so ein bisschen entstanden, als wir schon geheiratet haben. Genau, wie dann ja, mit dem Finn schwanger wurde nach 2 Jahren. Es war ein bisschen schwierig gewesen. Sind alle 3, aber er viel zu früh und zu leicht auf die Welt kam. Ist auch einen Monat auf der Neonatologie. Also es ist wirklich ein Wunder, dass er noch lebt. Ich habe dort einfach gespürt, es ist etwas nicht richtig, obwohl der Frauenarzt immer gesagt hat, da ist alles gut und völlig komplikationslose Schwangerschaft. Aber ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat dann halt wirklich, es hat dann nicht mehr gestimmt, ganz schlechte Herztöne gehabt, ganz untergewichtig gewesen und haben sie ihn dann halt dann müssen holen. Genau, aber er hat das mega gut gemacht, genau, Gott hat ihn wirklich bewahrt und ist jetzt ein gesunder, fröhlicher Bub, würde ich mir jetzt also gar nicht mehr merken von dem schweren Start, den er gehabt hat. Aber ja,
wie ist das für dich gewesen? Also es stelle mir auch schwierig vor als Mami, oder?
Ja, es war auch eine rechte Prüfung gewesen. Ich hatte dann schon das Gefühl gehabt, mein Körper hat versagt, mein Kind zu versorgen, also die Plazenta hat nicht mehr richtig geschafft und stillen ist nicht gegangen. Das ist tröpfchenweise höchstens an mich rausgekommen. Und andere haben da ihre Flaschen in die Neonatologie gebracht mit Muttermilch drin. Und schon das Gefühl hatte ich auf der ganzen Linie versagt. Also das war schon sehr schwierig. Es hat auch sicher 3-4 Monate gebraucht, bis ich wirklich das Gefühl, so die Muttergefühl, so die Bindung können aufbauen. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen Nanny von dem Kind. Weil er halt am Anfang ist er so in dieser Isolette drin gewesen, da hat man ihn fast nicht anlängen, ist so Haut und Knochen gewesen und überall die Schläuche. Und dann ist es schwierig, so eine Bindung aufzubauen. Ich habe dann aber auch psychologische Unterstützung vom Inselspital, er ist dort auf die Welt gekommen und das hat auch gut getan. Und einfach auch, Gott hat sicher auch gewirkt und mich gehört in meinem Frust und in meinen Versagensnöten innen. Ja, und hat die Beziehung doch auch können, wie sich, ja, die Bindung können wachsen. Und jetzt heute würde ich sagen, das ja, ist ein Teil von unserer Geschichte, von Finn und meiner Geschichte. Und jetzt, wir rangen sehr aneinander. Also, das ist von dem her jetzt.
Und du hast ja nicht gleich entschieden, oder dir hat euch nicht gleich entschieden, also ein weiteres Kind haben als zweites Kind, nachher später auch noch als drittes Kind. Ist das mal im Raum gestanden, also jetzt haben wir kein Kind mehr, das ist genug, oder ist für dich klar gewesen, dass du noch mehr Kinder möchtest?
Bevor wir den Finn hatten, das erste Kind, haben wir eigentlich schon gesagt, also wenn es geht, schon mehr wieder eins, wie wir, also ich bin zu zweit aufgewachsen, eher zu dritt, schon mega wertvoll, Geschwister auch zu haben. Und ich glaube auch, dass mein Herz so weit gut hat können heilen, für das ich wirklich das Gefühl hatte, doch, eine zweite Schwangerschaft bin ich parat schon. Schon auch immer wieder, die Ängste sind schon immer wieder auch gekommen. Also der Leo, der Mittler, ist dann auch einen Monat zu früh auf die Welt. Da sind eben alle 3 zu früh gekommen. Genau, aber es war nicht mehr so dramatisch gewesen, quasi, wie beim ersten.
Und wie sind die Gedanken wieder gekommen, die du gehabt hast? Also die Körper lässt dich im Stich, oder?
Schon auch noch, aber nicht mehr so fest. Also es hat dann auch geholfen, mein Frauenarzt ist dann auch ein bisschen unsicher gewesen, hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, vielleicht irgendetwas verpasst und dann bin ich im Inselspital sehr engmaschig kontrolliert worden, auch habe Blutverdünner bekommen, damit möglichst die Plazenta gut durchblutet ist und Nabelschnur und das alles, die Versorgung sichergestellt ist und von dem her habe ich mich dort auch gut betreut gefühlt. Und die Stille hat dann beim Leo auch sehr gut geklappt, obwohl die Stillberatung im Inselspital gefunden hat, nein, das Kind ist eben auch nur 2 Kilo schwer gewesen, einen Monat zu früh gekommen, nein, der trinkt nicht und er hat gleich und es hat funktioniert und das ist so für meine Mami sein ein grosses Erfolgserlebnis.
Das ist auch sehr heilsam.
Sehr heilsam, ja. Genau. Und er hat dann auch gut heim können, also er hat nicht noch müssen bleiben. Und bei der Annik, wir sind uns nicht sicher gewesen, wir haben schon gewusst, okay, 2-mal ein Kind zu früh auf die Welt kommen, vielleicht ist einfach, ja, ist gut jetzt mit 2. Sie haben es aber nicht ganz abgeschlossen, so. Genau, und dann hat es dann Tannik so ein bisschen noch gegeben. Es ist nicht so, dass man geplant hat, so jetzt wollen wir ein drittes und testen das dritte kommen, sondern sie ist dann einfach noch dazu gestossen. Genau.
Schön.
Und sie ist ich glaube, in vielerlei Hinsicht so ein bisschen heilsam, so für mich auch, ja. Also die Schwangerschaft ist auch ist deutlich besser gegangen. Ich habe dann auch ein bisschen mehr Gewicht zugenommen. Seit irgendwie anders ist es so ein bisschen, sich gesunder angefühlt, das Ganze irgendwie. Ja, und dann auch, als sie auf die Welt gekommen ist, so als Tochter, ist es mir so ein bisschen auch mehr bewusst worden, was für eine Rolle ich, auch was Körperbild anbelangt, wollte ich ihr gegenüber vorleben. Ich weiss, Buben können auch in eine Magersucht gehen. Aber als Frau ist man da schon einmal ein bisschen anfälliger mit diesen Schönheitsidealen, die überall vermittelt werden. Und was will ich ihr eigentlich vorleben? Und das hat mich schon auch noch mal ein bisschen bestärkt. Wenn ich immer mal wieder ein bisschen Zweifel mit mir selber habe, mich nicht anschauen oder so, dann denke ich mir, was will ich ihr eigentlich vorleben? Und das ist schon sehr heilsam auch.
Du hast am Anfang gesagt, du hast vor 10 Jahren, wo die Magersucht so ein bisschen im Griff hat. Ab wann würdest du sagen, hast du sie loslassen? Also, das ist ja in dem Fall vor dem Heirat, eigentlich vor dem Mami werden. Würdest du sagen, dann hat die Magersucht eigentlich Kontrolle über mein Leben verloren?
Ja, ich glaube schon so vielleicht ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich die Jonas kennengelernt habe. Mhm. Das ist schon deutlich an Macht und Dominanz in meinem Denken verloren. Ich merke aber schon noch, es ist bei vielen Süchten so, dass die irgendwo ganz, ganz weg gehen, die selten. Und ich merke schon, dass gewisse Sachen, bei gewissen Themen noch so ein etwas schwellt oder irgendwie noch so ein bisschen die Stimme ganz leise, weil ich gleich irgendwie noch rum ist. Aber ich kann damit umgehen und sie hat lange nicht mehr die Macht über mein Leben, wie es eben vorher war.
Mhm. Also es bleibt das Thema bis zum heutigen Tag?
Ja, also ich habe schon immer mal wieder nach den Festtagen oder wenn wir mal in den Ferien waren, dann habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen zugenommen. Das finde ich sehr schwierig zum Aushalten. So, ich kann mich da gar nicht ausstehen. Wir haben dort so ein schönes Erlebnis auch mit der Anik gemacht. Es gibt so eine, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, von den Schwiegereltern her, ist so wie eine Geschichte, wie unser Bauchnabel entstanden ist. Und zwar, bevor jedes Kind auf die Welt kam, hat Gott seine Finger so in den Bauch gedrückt und gesagt, die habe ich gern. Also bei jedem Mensch. Mhm. So ist also unser Bauchnabel entstanden. Mhm. Und bei den Kindern, so immer wenn sie ihr T-Shirt gelüpft hat, machen eben die Schwiegereltern und ich habe mich auch, die habe ich gern. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, wenn ich vor dem Spiegel gestanden bin und irgendwie so ein bisschen, mich nicht wohl gefühlt habe, dann ist sie mit ihrem Finger gekommen, so mir auf den Bauch, die habe ich gern. Mhm. Genau. Und das hat schon auch sehr, sehr gut da so eine Situation. Oder auch der Jonas, der mir immer wieder auch hilft. Es gibt so ein Lied, ich glaube, es ist von Zürich West, also im Refrain heisst, zusammen wenn wir alt und fett und glücklich werden. Und das sagt mir dann, wenn ich so frustriert bin, also, merkt damit, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und er weiss auch wahrscheinlich dann auch warum. Und dann sagt er, aber komm, wir haben doch alle zusammen alt und fett und glücklich werden. Und das muss ja nicht gerade fett sein, aber einfach so ein bisschen, das ist nicht so wichtig.
Aber es dürfte auch fett sein.
Ja, es dürfte auch. Und es ist einfach auch nicht so wichtig.
Ja.
Unser Äußeres, oder es gibt andere Sachen im Leben, die viel, viel wichtiger sind.
Mhm. Mega schön. Also ich finde wirklich, also wenn du von deinem Leben erzählst, es ist ein krisenerprobtes Leben, oder? Du hast ein paar Herausforderungen erlebt, eben auch mit den frühen Geburten der Kinder. Aber du sagst, es hat sich wie ein Grundvertrauen entwickelt. Und du kannst die Krisen mit einem Grundvertrauen durchleben. Kannst du das Grundvertrauen ein bisschen beschreiben? Was ist denn das für ein Vertrauen? Auf was gründet das?
Ich glaube schon in dem tiefen Vertrauen darauf und Wissen, dass Gott mich liebt und für mich ist. Und es steht ja schon in der Bibel, wir werden Bedrängnis haben in dieser Welt. Das ist seit dem Sündenfall eine gefallene Schöpfung. Es ist einfach die Krankheit und es gibt Krieg und all das Schlechte. Das ist einfach eine Realität von unserem Leben und von dem können wir nicht flüchten. Aber wir können... Oder ich kann in dem Vertrauen und Wissen darum, dass Gott es gut meint mit mir, kann ich das ganz anders einfach auch aushalten und fühle mich getragen und weiss auch irgendwie, es ist einfach auch nicht fertig nach dem Tod. Ich habe eine Hoffnung nach dem Leben, auf ein Leben nach dem Tod und das trägt mich schon auch, einfach so ein bisschen ein grosses Bild zu haben, nicht nur so ein bisschen mein Leben auf dieser Erde zu sehen oder das um mich herum und ja, das hilft schon sehr.
Thema Tod ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, um auch noch auf einen Schicksalsschlag zu reden zu kommen, wo du erlebt hast vor 10 Jahren, gell? Das ist jetzt ein Jubiläum quasi, wo deine Mutter auch gestorben ist. Sie hat Krebs gehabt und ist gestorben. Und du sagst, du hast dich aber schlimm gewesen, aber du hast dich dort gedreht gefühlt. Kannst du uns ein bisschen erzählen von dieser Zeit, von dieser Phase?
Also sie ist sehr plötzlich an Krebs gestorben, also 2-3 Wochen nach der Krebsdiagnose. Und das war schon auch ein grosser Schock gewesen, schon nur mit dem Plötzlichen wieder umzugehen. Aber ich habe schon wie gemerkt, so, ich bin an einem anderen Ort von der Trauer oder vom Umgehen mit dem schlimmen Verlust, wie dem, wo der Werner gestorben ist. Ich habe so ein bisschen wie gespürt, dass es nicht eine Strafe ist von Gott oder irgendwie ein Verlassen von Gott, sondern dass er einfach nach wie vor für mich ist und mit mir ist. Und auch meine Mami, sie war ja auch gläubig, dass sie jetzt an einem besseren Ort sein darf. Das hat mir schon auch sehr geholfen. Und auch vielleicht das Jahr vorher oder so, bin ich an einem Evangelisationseinsatz gewesen in Madrid und dort hat mir eine Frau einen Bibelvers weitergegeben, wo heisst, ich werde dich trösten, wie eine Mutter dich tröstet. Und zu dem Moment habe ich gedacht, ja, schön. Und das ist Nachttischli da, hat mir nicht so viel gesagt. Dann, wo sie dann aber gestorben ist, ist mir das wieder in die Finger. Und das hat so gut da, irgendwie zu wissen. Mami war für mich so ein Ort gewesen, ich konnte immer können zu ihr, egal was mich bewegt. Sie hat gelassen, sie hat nicht verurteilt, sie hat einfach gelassen und sie war bei mir und für mich gewesen. Und eben Gott ist genauso mit uns und für uns unabhängig, ob wir jetzt zufrieden sind mit dem Leben oder nicht. Oder egal, was wir gerade erleben, er ist da und tröstet und ist eine Mutter, eine gute Mutter für uns.
Mhm.
Und ja, auch ganz tolle Schwiegereltern. Da habe ich mich auch so gut versorgt gefühlt. Ganz ein tolles Schwiegermami, was so wie eine zweite Mami ist für mich geworden. Habe ich schon gespürt in all dem Schwierigen und Traurigen innen. Er ist da und er versorgt und er ist bei mir.
Mhm.
Ja.
Jetzt heute hast du, wir haben schon gesagt, du hast 3 Kinder, bist Familienfrau, bist aber auch am Arbeiten, arbeitest bei LifeNet als in Kommunikation. Hast einen beschäftigten Alltag. Wie geht es dir heute?
Also ja, im Moment ist, habe ich am Anfang schon gesagt, sehr turbulent so mit den Kindern, schön und turbulent. Da kommt vielleicht mein eigenes Gefühlsleben manchmal ein bisschen zu kurz. Also ihr eigenes Bedürfnis wahrnehmen, ist halt viel fremdbestimmt durch Kinder auch. Und in erster Linie habe ich auch so ein bisschen ihre Emotionen und ihre Anliegen und Wünsche und Nöte, die ich muss auffangen. Und dort bin ich immer so ein bisschen dran, auch am Schauen, was kann ich machen, dass ich ein ausgeglichenes Mami bin. Ich habe schon das Gefühl, dass das sehr, sehr wichtig ist, nicht nur mit Mami, sondern auch Papis, dass die ausgeglichen sind und auch selber irgendwie immer durch wie stabil oder ruhig und gesättigt auch in ihren Bedürfnissen gut es geht, für einfach, dass man eine stabile Grundfestung sein für die Familie auch, dass es den Kindern auch gut geht. Es ist wichtig, dass es den Mamis und Papis eben auch gut geht. Und dort bin ich schon auch sehr immer wieder am Schauen, wie kann ich in meinem Alltag irgendwie gleich Situationen einbauen, wo ich auf meine Bedürfnisse schauen kann und schauen, dass es mir gut geht, für das ich schauen kann, dass es den anderen gut geht. Ein
bisschen. Und wie machst du das konkret? Was hilft dir da? Was deine Bedürfnisse zu erkennen?
Ich habe das durch die vielen Therapien, die ich schon hatte, im Rahmen von der Magersucht auch ein bisschen lernen können, so ganz fest spüren, was brauche ich und was tut mir gut. Und es ist jetzt nicht ein Wellness-Weekend, wo da würde ich drinnen liegen, wo ich schon das Gefühl habe, das würde mir gut tun. Aber ja, mehr so ein bisschen die kleinen Sachen. Ich mag mich erinnern, mal allein auf dem Spielplatz, wo Tanik in der Trage hatte und die Sonne hat so schön auf mein Gesicht geschonnen. Also den Moment, ich mag mich immer noch wirklich daran erinnern, es hat so gut, einfach den Moment zu genießen, so achtsam sein im Alltag. Oder gestern Abend bin ich im Bett gelegen und das Fenster war offen und so die frische Nachtluft in die Nase hineinschnaufen und einfach sein und einfach durchschnaufen. Also ein bisschen so. Mhm. Jetzt wie so die kleinen Momente wirklich einfach auch geniessen und können auftanken. Oder ich kaufe mir mal ein spezielles Duschmittel, ich dusche gerne und wenn dir das so ein bisschen gut schmeckt, das tut gut.
Mhm.
Genau, und dem so vom Glauben her bin ich auch immer so ein bisschen dran, da habe ich eigentlich auf eine Art die Sehnsucht nach ein bisschen mehr stille Zeit, nach ein bisschen mehr Gott erleben. Und dort merke ich, es ist ein bisschen schwierig mit der stillen Zeit, also so in den Alltag einzubauen, das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Und gleich merke ich, Gott redet zu mir immer mal wieder, sei es durch Kind oder wenn ich ihnen eine Bibelgeschichte vorlese oder so. Die kleinen Situationen im Alltag, auch irgendwie auch dort in den Gespüren, Gott kennt mich, Gott weiss, in welcher Situation ich gerade bin. Er sieht, dass ich da nicht jeden Tag eine Stunde kann oder wie auch immer stille Zeit machen und gleich ist er da und redet zu mir und spüre ihn. Und dann kommt dann eine andere Zeit, wo das wieder mehr möglich ist.
Und wenn du sagst, Gott redet zu mir, was meinst du mit dem? Kannst du da ein Beispiel machen?
Also ich habe nicht das Gefühl, ich höre nicht seine Stimme in dem Sinn, aber so ein bisschen durch eine Situation zum Beispiel war, wenn Kinder mich mal nicht brauchen am Abend. Ich habe so bei Facebook ein paar Videos, Kurzvideos gesehen, dann sind so Ausschnitte von The Chosen gekommen, von der Serie über Jesus, sein Leben. Und dort hat es ein paar kurze Sequenzen, aber immer die gleiche. Jesus trifft auf Leute, die er in die Nachfolge berufen will, die fühlen sich überhaupt irgendwie nicht parat und er nennt sie, ruft sie beim Namen und sie denken so, hey, meinst du mich? Und er sagt immer so ganz so voller Liebe und so mit einer Ruhe und Bestimmtheit, ja, die meine ich. Und wie oft in meinem Leben habe ich das Gefühl, trifft das alles auf mich zu, all die Zusagen, die in der Bibel stehen. Und habe vielleicht Zweifel, wenn ich es vielleicht im Moment gerade im Leben nicht so erlebe. Und gleich wie zu wissen, dass er sagt, ja, die meine ich. Mhm. Also das ist so ein Beispiel für durch irgendwelche Videos scrollen und wie er redet auch dort zu mir. Mhm. Nicht als Aufforderung, man soll möglichst viel Zeit am Nattel verbringen, aber einfach so Situationen. Mhm. Mhm. Ja, genau.
Jetzt mit dieser ganzen Geschichte, mit dem, was du da erlebt hast und jetzt selber eben Mami zu sein, was ist dir wichtig, deinen Kindern mitzugeben? Du hast schon ein bisschen erwähnt, eben wenn es um deine Tochter geht, ein gesundes Körperbild, ein unperfektes Körperbild dürfen weitergeben. Was ist dir sonst noch wichtig, deinen Kindern weiterzugeben?
Also ich merke es schon jetzt im Kindergarten, ist ein Stück weit auch normal, kommen recht viele Anforderungen von außen, auch wie man sich sollte verhalten und wie man sollte sein. Und dann, jetzt ist es noch so ein bisschen, sagen, fast harmlos, aber vor allem dann, sie dann mehr mit Social Media in Kontakt kommen oder dann ein bisschen älter werden als Teenager oder so, da prasselt so viel auf Kinder und Jugendliche ein, an Wertvorstellungen, an wie man sein soll und was man machen soll und was man sich können leisten und was für Ferien dass man machen soll oder wie sportlich dass man sein soll. Und dort wünsche ich mir sehr für sie und probiere ihnen das auch weiterzugeben, dass sie eben ihre Identität in Gott dürfen finden, dass sie dürfen wissen, sie sind gut so, wie sie sind geliebt und dass sie aus dem heraus auch ihre Mitmenschen können lieben und annehmen. Und ja, und natürlich wünsche ich mir sehr fest, dass sie Jesus als ihren besten Freund dürfen entdecken auch und wir wissen, dass er mit ihnen durchs Leben geht. Wenn es in der Schule mal schwierig ist oder der Finn hat gestern Angst gehabt für aufs Eis, sie sind Schlittschuh laufen, so in die kleinen Situationen auch, dass er wieder wissen, hey, Jesus ist mit mir und das schaffe ich. Mhm. So ein bisschen ein gesundes Vertrauen darauf, dass es gut kommt, auch wenn es im Leben vielleicht eben mal stürmt.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Danke vielmals, Tabea, hast du uns da in dein Leben mitgenommen und es ist sehr beeindruckend und inspirierend, wie du da immer wieder Kraft findest und auch ehrlich in dein Leben reinschauen und das da ist. mit uns. Merci vielmals.
Ja, gerne. Merci auch.
Tabea Germann über ihr Leben nach der Magersucht als Mutter von 3 Kindern. Die wollte ich. Diese Anekdote bleibt mir ganz besonders in Erinnerung mit dem Finger auf dem Bauchnabel. Ja, wenn du noch mehr Anekdoten möchtest hören aus dem Leben von Menschen, dann kannst du uns unterstützen mit einer Spende, weil RF Media produziert alle Podcasts dank Spenden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und wir sagen schon jetzt merci vielmals. Das nächste Vis-à-vis hörst du nächsten Donnerstag, dann mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Bis dann wünsche ich ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.